Es soll weitergehen, wie der Ulrich schon gesagt hat, das Passahfest und eigentlich so ein bisschen auch seine Geschichte dazu. Und ich bin an der einen oder anderen Stelle einfach hängen geblieben, die mich dann auch bewegt hat. Doch vorher möchte ich einen kurzen Rückblick mit euch halten für manche, die es schon gehört haben und andere, die es noch nicht gehört haben. Bei meiner letzten Predigt ging es um Rosh Hashanah, dieses Neujahrfest, das im Monat, im jüdischen Monat Tischri gefeiert wird, September, Oktober. Und da gibt es so diese Schwerpunkte, dass Gott gefeiert wird als Schöpfer. Gott wird gefeiert als der König, auch der König, der kommt. Und es wird immer wieder angekündigt mit diesem Shofar, mit diesem Horn, das seine besondere Töne von sich gibt. Gott wird aber auch gefeiert als der König, der wiederkommt. Das ist dieser Blick auch in die Zukunft. Gott wird wiederkommen. Und ein vierter Gedanke, der da drin steckt, Altes in Ordnung bringen. Das heißt, bevor man ins neue Jahr hineingeht, kommt eine Zeit des Nachdenkens, eine Zeit, wo man auch Dinge in Ordnung bringt. Dinge, die vielleicht zwischen einem und jemand anders stehen. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Passahfest ist nicht hier oben, sondern hier unten, sprich auch in unserer Osterzeit, das Passahfest, also März, April. Der Inhalt des Passahfestes, ich habe hier mal drei Dinge einfach mal aufgeschrieben, ihr dürft wieder gern zumachen, bevor ihr festfriert. Es sind drei Punkte, die auch in diesem Passahfest vorkommen. Zum einen geht es ein Stück weit um Natur und Geschichte und ein Zeitstrahl habe ich da jetzt hingeschrieben. Ihr werdet es dann gleich noch sehen. Passahfest im Frühling. Befreiung eigentlich schon mal gleich aus diesem kalten Winter. Und damit verbunden bei Ihnen erste Früchte. Es ist da unten ein bisschen anders wie bei uns. Im Frühjahr gibt es auch einfach im Süden Zitrusfrüchte. Ich war mehrfach mit Freizeit auf Zypern, das ja nicht so weit weg liegt von Israel. Und ich muss euch sagen, ich habe es genossen. Da gab es frische Orangen, da gab es Mandarinen. Da gab es im März die erste Erdbeer. Die konnte man nicht aufheben. Die sind einfach unter so einem Tunnel, damit sie geschützt waren vor dem Wind, vom Meer her. Aber hey, das war jedes Jahr jedes Mal, wenn ich dort war, ein Geschmack. Frische Erdbeeren. Das war einfach nur Genuss. Das heißt, aber auch da unten zum Teil manche Getreidesachen, die dann einfach schon wachsen und wo man ernten kann. Und ich habe das dann auf Zypern auch gesehen, da gab es solche Kartoffeln. Und die haben gesagt, sie können 2 bis 3 Mal im Jahr Kartoffeln ernten. Und es geht halt los im Frühling. Passa. Befreiung vom Kalten und Gott schenkt Neues. Geschichte, das ist ganz klar, hier geht es um den Auszug aus Ägypten. Und dieses Fest oder dieser Text, diese Texte werden jedes Jahr vorgelesen am Passafest. Und dann noch so ein Zeitstrahl drin. Es soll einfach nur aufzeigen, dass man diese Feste auch immer wieder vorwärts schaut. In zwei Richtungen. Einmal auch dieses, dass es vieles gibt, was uns heute auch noch gefangen hält. Und das heißt auch für uns heute dieses Vorwärtsgehen, dass Gott als der Retter, als der Helfer da ist. Also nicht was Statisches, was früher geschehen ist, sondern etwas, was in Bewegung ist und bleibt. Er möchte unser Helfer und unser Retter sein. Und auch den Blick da drin, dass es in der Bibel vorwärts geht. Ich habe euch das jetzt hier nochmal geschwind aufgeschrieben. Rosh Hashanah, da ist Zentrum auch ein Stück weit an diesem Neujahrsfest die Schöpfung. Wenn man in der Bibel dann weitergeht, hier das Fest Sukkot oder Laubhüttenfest, das erinnert auch ein Stück weit an den Garten Eden, dass Gott die Fülle schenkt. Also ihr merkt, ja, wenn man in der Bibel anfängt, vorne 1. Mose 1 mit der Schöpfung und dann kommt der Garten Eden. Und wenn man dann durch dieses erste Buch Mose durchgeht bis zum zweiten Buch Mose, da kommt dann die Befreiung aus Ägypten. Es ist einfach so eine Vorwärtsbewegung drin. Ich habe euch jetzt einfach ein paar Texte, ein bisschen was zu diesem ersten Passafest. Beim ersten, es geht um diese Vorbereitung. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Also ganz klar, es darf nichts mehr übrig sein. Muss man einkalkulieren, wer wie viel Hunger hat, gell? Und sollte es verwahren bis zum 14. Tag des Monats, da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Das ist einfach nochmal so 4 Tage, wo man dann auch nochmal geschaut hat, ist dieses Lamm wirklich auch in Ordnung, ist es gesund, diese Sache. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. So sollt ihr es essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und es soll in Eile, und ihr sollt es in Eile essen, denn es ist des Herrn Passa. Also zum Passa gehörte und gehört ganz einfach ungesäuertes Brot. Das ist bis heute so, das ist ein bisschen eine trockene Geschichte, weil einfach auch keine Hefe und kein Sauerteig und kein gar nichts drin ist. Also quasi Knäckebrot, sage ich jetzt mal. Bis heute so. Und sie sollte das Blut an den Türrahmen streichen. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Menschen und Vieh und werde Gericht üben, und da bin ich jetzt gestolpert, an allen Göttern der Ägypter. Ich bin der Herr. Diese Formulierung ist mir noch nie aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde Gericht üben an den Göttern, an allen Göttern in Ägypten. Es geht hier nicht um die Menschen in erster Linie. Ja? Aus seiner Sicht, aus Gottes Sicht, sind alle selbstgemachte, erdachte Götter alles, was man selber produziert. Das sind selber gemachte Götter. Das ist das, was Ägypten massenweise hatte. Und für diese Götter hat man riesige Tempel gebaut. Man hat sie selber hergestellt, man hat ihnen meistens den Kopf von einem Viech gegeben, wie auch immer. Und diese Tiere oder diese Dinge hat man angebetet. Und wenn man schaut, dann bekommen diese selber gemachten Götter teilweise unheimliche Macht über uns Menschen. Das heißt, es war damals so. Diese ursprünglich selber gemachte Götter, die haben Macht gehabt. Macht über die Menschen und über bestimmte Bereiche. Und ich habe mir hier gefragt, ob hier nicht Gottes Gegenspieler an mancher Stelle die Finger im Spiel hat. Dass er solche selbstgemachte Götter gebraucht, um uns Menschen gefangen zu halten. Um uns unter Druck zu setzen. Um Macht auszuüben. Das heißt, dass solche selbstgemachte Götter, ich nenne es jetzt einfach mal so, auch ein Stück Fluch der Sünde sind. Weil wir Menschen frei sein wolltet vom lebendigen Gott und wir uns in eine falsche Freiheit begeben haben. Es herrscht immer irgendwie jemand über uns. Und das Heftige in diesem Ereignis damals war, dass Tausende von Männern, Söhne und Tiere sterben mussten. Das ist für uns etwas ganz Unverständliches, dass unser Gott so handeln kann. Und ich muss euch sagen, ich habe keine Antwort dafür. Wenn ihr mir die Frage stellt, warum musste die sterben, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Anscheinend hatte Gott keinen anderen Weg, als diesen Weg zu gehen. Aber im Herzen Gottes brennt eigentlich was anderes. Ach, das habe ich. Gott hält Gericht über die Götter Ägyptens, selber gemachte Götter, die das Leben der Menschen bestimmen. Und das, was Gott auf dem Herzen brennt, ist eigentlich, was hier untersteht. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod der Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich, jetzt kommt der Punkt drin, dass er sich bekehrt von seinem Weg und am Leben bleibt? War diese Plage nicht auch ein Stück weit ein Rütteln an der Menschen? Jede einzelne Plage, mit der eigentlich auch ein Gott besiegt wurde, so ein Rütteln und sagen, Mensch, Leute, wacht doch auf. Wacht auf, es gibt einen Gott, der ist größer und es gibt einen Gott, der liebt euch. Und ich hätte gern, dass ihr mich erkennt. Lag das vielleicht mit in diese Plage drin, dass Gott rütteln wollte, Menschen zur Umkehr bewege? Wacht auf! Eure Götter helfen euch nicht. Sie können euch nicht beschützen. Und was wird heute oft im Geheimen und wie auch immer alles angebetet? Und dann habe ich mich mal ein bisschen auf die Seite der Ägypter gestellt. Menschen, die das nicht erkannt haben, dass hier der lebendige Gott am Werk war. Was war in dieser Nacht passiert? Tausende von Ehemännern, Söhne und Tiere im Stall sind gestorben. Einfach so. Ohne krank zu sein, ohne irgendwas, einfach tot. Es wurde eben nicht nur Passahlämmer geschlachtet in dieser Nacht. Es starben Tausende von Menschen. Ich habe mir das überlegt bei uns in der Family. Geht mal eure Familie durch. Uli, du wärst auch dran quer, glaube ich. Und dein Moritz auch. Nicht? Als erstgeborener Sohn. Ich weiß es nicht genau, wie Gott gerechnet hat. Bei uns in der Familie wäre es auf alle Fälle mein Neffe und sein Sohn gewesen. Was schlägt hier in einer Nacht zu? Total unerwartet, Tod an jeder Ecke, in jeder Familie. Manche Familie gäbe es, die hättet niemand zu betrauern. Aber vielleicht der Papa? Und ich habe gedacht, hoffentlich werde mir sowas nie erleben müssen. Was hier in dieser Nacht reingebrochen ist über ein Volk. Trauer. Und wenn Trauer sich setzt, kommen da noch andere Dinge hoch. Es ist Wut. Auf der einen Seite Hilflosigkeit und Wut über das, was da passiert. Und keiner hat wirklich erkannt, dass hier dieser Gott am Handeln war. Und kein Gott konnte helfen gegen diese Sache. Das ist diese eine Seite der Ägypter. Und die andere Seite der Israeliten, sie wurde befreit, sie wurde quasi aus dem Land rausgejagt. Und nachdem sie fort war, können wir Folgendes lesen. Das ist wieder so eine Stelle, die ich nicht erklären kann. Und ich will sein Herz verstocken, sagt Gott über den Pharao, dass er ihnen nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und all seiner Macht und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Sie sollen erkennen, wer ich bin. In der Hoffnung für alle wird es ein bisschen anders übersetzt. Ich lese euch auch nur, ja, ich werde dafür sorgen, dass er sich anders überlegt und euch in seiner Starrsinnigkeit, ja, verfolgt. oder Zürcher Neues Leben, noch andere. Da steht dann, und ich werde das Herz des Pharao verhärten oder hart machen. Dieses Wort, das hier steht, ich bin des Hebräischen nicht mächtig, hat aber 40 Möglichkeiten der Übersetzung. Das heißt, dieses Verstocken, was wir hierhin hart machen, aber es hat auch positive Bedeutungen. Da bin ich, ich denke, ha. Zum Beispiel heißt es an einer anderen Stelle beim Josef, die Hungersnot war stark. Und dieses stark ist genau das gleiche Wort. Oder bei Mose, damit ihr stark seid. Seid stark und mutig. Da steckt genau das gleiche Wort drin. Und ich muss euch sagen, ich bringe es nicht zusammen. Da komme ich einfach an meine Grenze. Man findet 31 Mal ergreifen. Stärken findet man 30 Mal. Festhalten 8 Mal. Befestigen 7 Mal. Und dann noch eben andere Sachen. Was steckt für mich hier denn auch ein Stück weit mit drin? Ich kann euch nur das sagen, was mir jetzt zu diesem Text und zu diesem Handeln durch den Kopf geht. Was Gott hier konkret getan hat, das wissen wir nicht. Es kann auch einfach eine Umschreibung sein von dem, dass Gott den Pharaos in seinem Tunnelblick, den er bekommen hat, gelassen hat. Dieser Tunnelblick, der vielleicht dahin ging, ich brauche einen Schuldigen. Irgendjemand muss ja schuldig sein, gell? Ich brauche jemanden, der schuldig ist, dass das passiert ist. Vielleicht steckt das drin, dass Gott ihn einfach da drinnen gelassen hat und ihn nicht rausgerissen hat. Dass er nicht zugänglich war für Vorschläge von anderen. Dass er sich verrannt hat in seine Gedanken. Ich weiß es nicht, aber das könnte ich mir vorstellen. Dass Gott hier das einfach laufen ließ, was menschlich angefangen hat bei diesem Pharao. Und dann sind mir so ein paar Gedanken gekommen dazu. Wir Menschen suchen immer einen Schuldigen für unser Unglück oder für das, was uns passiert. Das ist so. Wir suchen immer jemanden, der schuldig ist. Das seit Adam und Eva. Es sind, sagen wir es mal ganz ehrlich, immer die anderen, oder? Und jetzt geht's hier um den Tod vieler Menschen. Auch da braucht man einen Schuldigen, oder? Jetzt habe ich mir das so gedacht, diesen Gott kann ich ja nicht greifen. Wen kann ich denn greifen? Das sind die Menschen, die zu ihm gehören. Das ist dieses Volk. Und dann hat sich Pharao aufgemacht und hat sie gejagt. Und ich habe mir die Frage gestellt, was wäre diesem Volk Israel passiert, wenn der Pharao die in die Hände gekriegt hätte. Die hätten nicht nur die A-Karte gehabt, ganz menschlich wäre da Sache rausgekommen. Rache, oder? Die Ägypter hätten sich doch an Israel gerecht, an diese Menschen. Und an Menschen, die für den Tod letztlich gar nichts konnten. Und das ist auch so menschlich. Manches Mal müssen Menschen herhalten, werden beschuldigt für eine Sache, die, mit der sie letztlich gar nichts zu tun hatte, für die sie nichts können. Aber die werden fertig gemacht. Manches Mal passiert uns das in unserem Alltag. Da staut sich was in uns auf gegen irgendjemand. Und dann kommt ein anderer daher mit einem vielleicht einem blöden Geschwätz an dem Tag. Und derjenige kriegt alles ab und der wundert sich, was er angestellt hat. Denn er fragt sich, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was habe ich denn jetzt gerade getan? Was ist passiert? Ja, denkt, wie wäre wohl die Rache gewesen, die Israeliten damals erleben hätten müssen. Und ein Gedanke eben noch, wir suchen selten die Schuld bei uns. Seit Adam und Eva habe ich gesagt. Und von daher, weil wir die Schuld bei anderen suchen, nicht auch manches Mal uns angucken, fällt es uns unheimlich schwer, Hilfe anzunehmen. Es fällt brutal schwer, irgendwo hinzugehen und zu sagen, du, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Hey, da wird man auf einmal so klein. In den Betrieben, wenn man da zugibt, dass man Fehler gemacht hat, dann wird man unter Umständen als Schwächling und Versager hingestellt. Ich habe einen Fehler gemacht, mir ist was daneben gelaufen. Man müsste auch zugeben, dass man nicht alles im Griff hat oder Fehler gemacht hat. Ich denke manches Mal, es gehen eher den Bach runter, weil es an dieser Stelle hakt. Weil keiner sagen will, Scheibekleister, ich habe auch Fehler. Aber bei mir stimmt nicht alles. Und Hilfe in Anspruch nehmen, das habe ich schon bei manchen, wenn ich darüber geredet habe, jetzt sind die Männer die A-Karte. Die Männer tun sich noch mal schwerer wie mir Frau. Zuzugeben, hier läuft bei mir was schief. Das steckt für mich hier mit drin. Gott lässt uns da drin auch unseren Weg gehen, wenn wir seine Hilfe nicht wollen. Aber Gott rettet sein Volk. Hey, die Ägypter haben sie nicht gekriegt. Die sind durchs Rote Meer durch, trockenen Fußes. Und für mich ist jedes Mal dieser Film, diesen Zeichentrickfilm, das ist für mich so genial. Da sieht man dann so die Wasserwand und dahinter schwimmen die Fische. Und ich bin, wenn ich den Film sehe, ich bin jedes Mal verleitet und denke, wie wäre das jetzt, wenn man da mit dem Finger reinstupft? Nach denen ist blöd, aber ich bin neugierig. Ja, was wäre? Lass es beiseite. Auf alle Fälle, das Volk ging trockenen Fußes durch das Rote Meer hindurch. Die Ägypter, dieses Heer, kam um. Und danach, nach diesem Durchzug, singt die Miriam ein Loblied, ein Lobgesang. Ich habe euch hier ein paar Verse raus. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Das ist mein Gott, ihn will ich preisen, er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit der Pauke im Reigen und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Hier steckt für mich manches auch drin. Passafest heißt Treue Gottes. Heißt, Gott tritt bei der Befreiung nicht als König oder Schöpfer auf, sondern er tritt als Retter und als Helfer auf. Er befreit sein Volk. Und dann singet die ein Loblied. Klar, Gott hat sie befreit. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Loblied war, wo man rumkopft ist und sich gefreut hat ohne Ende, denn im Roten Meer schwammen Tausende von Leichen. Kurz vorher waren Tausende andere Leute umgekommen. Sie hat mit Gott erlebt, keine Frage. Aber ich weiß nicht und ich kann es mir nicht ganz vorstellen, dass die ausgelassen gefeiert und getanzt haben. Denn es liegt hier noch was anderes drin, aber dieser Tod. Ich denke, es war ein nachdenklicher Lobgesang. Ein Lobgesang auf Gott, aber auch zu wissen, es sind Menschen gestorben. Sie hatte Gott erlebt, aber andere haben ihren Gott auf eine ganz andere Weise erlebt. Ein großartiger Sieg, aber dieser Sieg hat garantiert nicht überheblich gemacht. Denn, oder der die Leute verleitet hat, runterzuschauen auf die Ägypter, zu sagen, hätte der halt mal geglaubt, oder? Ich glaube nicht, dass das irgendwo zu sehr war. Sondern dieses Erkennen, ich glaube, das lag hier drin, dieses Erkennen, wer sich gegen diesen Gott stellt, hat keine Chance. Wir gehören auf seine Seite, aber Ägypten war auf der anderen Seite. Wir haben keine Chance gegen diesen Gott, egal welchen Namen oder welchen Titel wir tragen. Wie man als Präsident vielleicht heißt, oder wie auch immer. Aber wer ihn auf seiner Seite hat, wer diesen Gott, dem keiner widerstehen kann, wer den auf seiner Seite hat, der hat den Retter auf seiner Seite. Der hat den Helfer, den ultimativen Helfer an seiner Seite. Ich habe eine Frau kennt, einmal erlebt, so muss man sagen, Bertha Iselmann, die hat immer gesagt, Jesus und ich, wir zwei sind immer die stärkste Partei. Es gibt niemand, der mächtiger ist. So, Passafest, das große Fest der Befreiung, stellt uns eigentlich vor eine Frage, warum sind wir Menschen immer wieder gefangen? Das steckt doch hier mit drin, in diesem Zeitstrahl, wenn man das nimmt, aus Volk Israel war immer wieder gefangen. Sie waren immer wieder unter der Macht eines anderen. Und dieses Fest stellt quasi jedes Jahr die Frage, warum passiert das? Es ist die Entfremdung von Gott, die Sünde im Grunde genommen. Die Frage, da gehört rein, dieses Versteckspiel, Neid, Brudermord, Größenwahn, Betrug, Verrat, all das finden wir im ersten Buch Mose. Und damit stellt sich die Frage durch dieses Fest, wo stehe ich denn? Auf welcher Seite stehe ich? Bin ich gefangen oder lasse ich mich gefangen nehmen? Wovon können wir denn gefangen sein? Oder was kann uns gefangen halten? Es sind viele äußere Dinge. Soziale Ungerechtigkeit, boah, die kann total zuschlagen. Materielle Unterdrückung kann genauso eine Gefangenschaft sein. Wirtschaftliche Ausbeutung, Sklaven, wenn man das jetzt mal so nimmt, ja. Es gibt auch moderne Sklaverei in vielen Ländern. Politische Unfreiheit. Da plädieren gerade manche dafür, wenn es um Corona geht. Politische Unfreiheit. Und ich denke, Leute, geht mal in andere Länder, wo man wirklich politisch nicht frei ist. Benachteiligung, Diskriminierung, Mobbing, gehört alles da rein. Versklavung in Schuld oder Schulden oder Sexsklaverei gehört genauso hier rein. Gefangen, gebunden. Es können aber auch seelische Abhängigkeiten sein. Es kann Egoismus sein, wo ich gefangen bin drin. Selbsthass. Manche gehen so weit, die spüren sich nur, wenn sie sich ritzen, die sich Schmerzen zufügen. Selbsthass, Selbstüberschätzung, Gier, Maßlosigkeit, Geiz, Süchte. Unrealistische Vorstellungen. Es kann auch so eine seelische Abhängigkeit sein. Ja, lassen wir es. Ängste oder auch Theorien. Das ist jetzt auch so ein Ding. Wenn ich mir meine Theorie aufbaue und da drin gefangen bin. Leute, Gefangenschaft, die wir uns selbst antun oder andere. Oder wir tun sie vielleicht auch andere an. Am Passafest tritt Gott auf, nochmal nicht als König und Schöpfer, sondern als Retter und Helfer. Und er war es, er ist es und er wird es sein, auch in der kommenden Woche. Danke für das, was du vorhin da schon gebracht hast. Geht in diese Richtung. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Dieser mächtigste Mann Ägyptens, der als Gott verehrt wurde, als Morgen- und als Abendstern. Dieser Mann hatte keine Chance gegen unseren Gott. Egal, wer heute kommt, unser Gott ist stärker. Wir müssen uns nicht fürchten. So, und jetzt kommt noch ein Sprung ganz kurz ins Neue Testament. Zum Passafest selber sage ich heute eigentlich gar nichts. Es geht eigentlich heute um die Geschichte, um das, was dahinter steht. Kreuzigung Jesu. Und als sie kamen in die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, sie traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Vorhin hatten wir es von, wir Menschen suchen Schuldige für unser Unglück. Das steckt so bei uns drin, gell? Und diese Sache, was wäre mit dem Volk geschehen, wenn die Ägypter sie in die Hand gekriegt hätten. Mir kam ein ganz verrückter Gedanke. Was wäre gewesen, wenn Gott menschlich gehandelt hätte? Was wäre gewesen, wenn Gott damals am Kreuz so gehandelt hätte wie wir? Wenn Gott Schuldige gesucht hätte für den Tod und die Verspottung seines Sohnes? Was wäre gewesen? Und hier kommt dieses Gebet rein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, handle nicht nach dem, ich sage es jetzt ganz menschlich, was in so einer Situation ins Herz kommt. Vater, handle nicht danach, sondern Vater, handle bitte nach der Vergebung. Ich sterbe für diese Menschen. Hier liegt was ganz, ganz Tiefes drin, was Jesus für uns getan hat. Hier am Kreuz hätte Gott aus menschlicher Sicht reinschlagen müssen. Wenn Kinder das erste Mal hören, da kann es passieren, dass die sagen, und was hat Gott mit denen gemacht? Gott kann sich doch das nicht einfach gefallen lassen, dass sie so mit seinem Sohn umgehen. Das geht doch nicht. Und das, was hier geschieht, ist Vergebung. Hier stirbt das Passahlamm Gottes. Das Passahlamm. Es macht den Weg frei zur wahren Freiheit, zur Freiheit mit Gott. Er, der wahre Retter und Helfer. Passa, der lebendige Gott, der wahre Retter und Helfer für eure äußere und innere Gefängnisse. Für unsere Zeit, für heute. So, und jetzt habe ich euch ganz schnell noch ein paar Bilder. Denn die Juden selber können dieses Passa so nicht mehr feiern, weil es den Tempel ja nicht mehr gibt. Aber die Samariter auf dem Berg Gerizim, die feiern dieses Fest immer noch. Die Bilder sind nicht so gut, ich weiß, ich habe keine bessere gekriegt und die bessere hätte Geld gekostet. So. Das heißt, hier sind Samariter, die Schafe hochbringen zum Berg Gerizim. Hier sehen wir einen hohen Priester mit einer Schriftrolle für die Samariter zählen nur die 5 Bücher Mose, der Rest vom Alten Testament nicht. Hier haben wir einen, der ist 2008 verstorben, ein hoher Priester, der seinen Stammbaum zurückführen konnte bis auf Aaron. Das heißt, diese Samariter legen ganz viel Wert darauf, dass das wirklich auch stimmt. Es werden solche Gruben gegraben. Die Tiere werden auch kontrolliert, so wie es in der Bibel auch Vorschrift ist. Die Felle werden verbrannt und die Schafe, die kommen dahinter, sieht man das ein bisschen, die kommen auf so Spieße drauf und die werden ja gebraten. Und da muss man geschwind, ein paar hundert wahrscheinlich, so Schafgriller, sage ich jetzt mal. Und das dauert schon ein Eck, das heißt, da drin ist Feuer. So sieht es dann abends aus, da werden dann Lobgesänge gesungen, da ist man fröhlich. Und diese Schafe kommen da in so Grube, wo sie dann irgendwie auch eingraben werden. Ich weiß es nicht genau. Hier ist nochmal so ein Bild, auch leider dunkel. Und einer hat geschrieben, so wie die aufgespießt wären, also haben die nachher, wenn sie braten, sind eine Kreuzform. Jetzt kann man sagen, was man will, aber ich glaube, es ist ein Hinweis auf das, dass unser Herr für uns gestorben ist. Geschlachtet für uns. Passafest. Er schuf für uns Freiheit. Die Frage ist, lassen wir uns immer wieder befreien. Befreien von den Dingen, die uns in unserem Alltag begegnen. Amen.